Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Deutschlandradio Kultur. Die Ausstrahlung unseres Programms auf dieser Frequenz endet am 31. Dezember.
Sie können Deutschlandradio Kultur weiterhin über UKW, Kabel, Digitalradio und im Internet hören.
Frequenz- und Programminformationen finden Sie im Videotext von ARD und ZDF sowie im Internet unter digitalradio.de und deutschlandradio.de.
So, für die jetzt etwas Irritierten, hier ist natürlich nicht Deutschlandradio Kultur, hier ist immer noch Radio 1 und Sie hören uns auch 2015 wie gewohnt auf allen Ausspielwegen. Aber das Deutschlandradio, Sie haben es gehört, wird einen wichtigen Übertragungsweg einstellen. Silvester soll es soweit sein und damit stirbt dann auch wieder ein Stück Rundfunkgeschichte. Die Grabesrede hält hier Kai Ludwig. Hallo Kai.
Hallo.
Traurig oder nicht traurig, das vorab?
Ehrlich gesagt, ich habe es schon lange nicht mehr gehört, die Langwelle.
Okay, aber wir fassen dennoch mal zusammen, was da mehrere Jahrzehnte lang zu hören war und warum überhaupt. Dann stirbt auch auf dem Smartphone der klassische Rundfunk. Also es gibt so gut wie keinen Hersteller mehr, der noch UKW oder überhaupt DAB Plus einbaut. Und dann, Sie wissen ja, dass ich gerne immer mal was ausprobiere. Ich habe Anfang der 90er Jahre die erste direkt strahlende Radiosendung überhaupt machen dürfen mit der Telekom damals. Und dann hatten wir das erste Voice-over-IP-Interview mit jemandem, der im Flugzeug saß. Und heute nun werden wir eine App demonstrieren, erstmalig im deutschen Radio, die es ermöglicht, Radioprogramme und Internet zu verbinden. Die Idee dahinter ist, dass im Radioprogramm ein fürs menschliche Ohr nicht hörbares Tonsignal übertragen wird, das im Prinzip so eine Art akustischer Link ist. Ist die App aktiv, erkennt sie den Link und zeigt die dahinterstehenden Informationen an, also zum Beispiel vertiefende Nachrichteninformationen zum Künstler, den Link zum Gewinnspiel und weist dann auch den Weg vielleicht zum Online-Shop. Wie das genau funktioniert, erfahren Sie in dieser Sendung und wir wollen nicht nur darüber reden, sondern es erstmals, wie gesagt, auch im deutschen Radio demonstrieren. Wenn Sie also bei diesem Experiment selber mitmachen wollen, dann brauchen Sie noch, muss man dazu sagen, einen Hersteller exklusiv, nämlich Apple. Das geht mit dem iPhone oder mit einem iPad zurzeit. Sie müssen sich diese kostenlose, und jetzt kommt der Hersteller dieser App auch ins Spiel, Tonio-App herunterladen. Die finden Sie unter www.tonio.com. Theoretisch könnte ich jetzt mit diesem akustischen Link Ihnen diesen Link ja schicken, aber dadurch, dass Sie ihn noch nicht haben, ist es blöd, also muss ich es Ihnen nochmal sagen, www.tonio.com. Für Android und andere Systeme gibt es diese App leider eben noch nicht. Wenn Sie diese App dann heruntergeladen haben, müssen Sie der App den Zugriff aufs Mikrofon erlauben, damit Sie dem Radioprogramm gestatten, auch zuzuhören. Den Link zur Tonio-App finden Sie auch bei twitter.com/medienmagazin. Also jetzt haben Sie einen Moment Zeit, diese App herunterzuladen. Am Ende der Sendung können wir es dann demonstrieren. Und vorher, hoffe ich, werden wir auch noch ein bisschen Musik spielen. Doch, ja, ja, ja. If you think that a kiss is on the lips, come on, song. Ja, und dies ist natürlich auch eine Sendung und das hat jetzt eine besondere Bedeutung, dass ich das spiele.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und genau da hapert es am Jahresende, am 31. Dezember um wann eigentlich, Kai?
Also ich würde mal in Mitternacht die Ohren spitzen.
Aber du weißt es nicht?
Nee, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, in Mitternacht ist die Zeitschaltuhr aktiviert.
Und zwar wird die Langwelle sterben. Das ist eine sehr alte Technik. Wie alt ist die Langwelle? In dem Fall die 177 Kilohertz?
Na, schätze mal, oder es ist...
Solange ich lebe, höre ich natürlich Langwelle schon. Ich vermute mal, also die Hertzschen Wellen und der Rundfunk und ich denke mal wenigstens 90 Jahre.
Na, das ist schon ziemlich gut. Es sind 94 Jahre, nämlich die ersten, man kennt ja schlecht das Stichwort, Königswusterhausener Sonntagskonzerte, diese ersten versuchsweisen Musiksendungen, das war ja noch gar kein offizieller Rundfunk. Erstmal das Weihnachten 1920, wenn ich das richtig gelesen habe, damit fing das tatsächlich an. Man hat also tatsächlich danach immer wieder nur die Sendetechnik weiter ausgebaut, modernisiert. 1923 wurde das ja dann offizieller Rundfunk, aber immer noch mit denselben Sendern in Königs Wusterhausen. Die hat man dann mal verstärkt. Da gab es mal 1927 einen Umzug nach Zeesen. 1939 noch einen Umzug nach Herzberg an der Elster Vielleicht ahnt einer schon was, da gibt es ja diese Siedlung am Sender, wenn man auf der B87 aus Herzberg rausfährt Richtung Schlieben, genau dort war das.
Aber den Sender gibt es nicht mehr, oder?
Den gibt es nicht mehr, da gab es 1945 erst einen Bombenangriff und was dann noch übrig war, das ist dann als Reparationsleistung in die Sowjetunion gegangen.
Du hast schon den richtigen Hinweis gegeben, du hast das auch nachgelesen, weil man könnte eigentlich meinen, du hast das so aufgesaugt, als hättest du damals schon gelebt, aber ist schon richtig. Wie ging es denn dann mit dem Deutschlandsender weiter?
Ja, man hat dann natürlich erstmal wieder ganz klein angefangen in Königs Wusterhausen, erstmal mit kleinen Sendern, viel ganz unzureichend. Dann hat man aus Restbeständen 1946 wieder in Königs Wusterhausen einen stärkeren Sender gebaut. 1952 dann noch einen zweiten Langwellensender. Wird vielleicht gleich einer fragen, wieso zwei Sender? Ja, es gab dann ab Weihnachten 1945 tatsächlich gleich zwei ostdeutsche Langwellen. Und die zweite nämlich wurde nämlich dafür gebraucht.
Rainer Kampmann, Verwaltungs- und Betriebsdirektor.
Nee, das ist der Kollege Kampmann, den wir gleich noch kurz hören wollen. Dann schalten wir mal um auf Langwelle. Pardon.
Говорит радиостанция «Волга».
Ja, was ist das? Radio Wolga? Ja,
Gavarit, Radio Stancia Wolga. Ich will nochmal, ich habe es lange nicht sagen dürfen.
Ach, du hast da mal gearbeitet?
Nein, ich meine, die russische Sprache, die ist ja total rudimentär verkümmert inzwischen.
Ja, das ist wohl wahr. Das war ja eine der Gelegenheiten, mal Russisch überhaupt zu hören, denn auch die Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, die hatte ihren Soldatensender, der war das nämlich, hier in Potsdam, Menzelstraße 5 war das Studio, gleich um die Ecke von der Kliniker Brücke. Ja, es gab dann sogar die Besonderheit, man muss gar nicht mal Russisch hören, es gab dann ja sogar Sendungen für deutsche Zivilisten und dann auch noch sogar ernsthafte Bestrebungen, sich zu privatisieren. Da ist natürlich nichts draus geworden. Deshalb hieß das dann 1994 am Ende so.
Ich gehe in Richtung Moskau, wo ich mich bestimmt auf Deutschland oft erinnern werde. Gute Erfahrungen sind gesammelt, Vorurteile abgebaut. Ich habe viele nette Leute kennengelernt. Liebe Freunde, vielen, vielen, vielen Dank für alles. Tja, das war's. Schönen Tag noch. Tschüss.
Ja, und für die Langwelle selbst, da gab es dann sogar noch einen Nachnutzer, der hatte sich ja schon bei Radio Wolga als Untermieter eingenistet gehabt und der hat die Frequenz dann ganz übernommen. Das war nämlich dieser hier.
Auf Radio Europa 261 hören Sie jetzt die Sendung BBC Aktuell. Das Nachrichtenmagazin mit Börsennotiz von der BBC aus London.
Das wird vielleicht manche auch schon nicht mehr kennen. Ja, auch die BBC hatte mal auf Deutsch gesendet. Das ist nur auch schon wieder 15 Jahre Geschichte. Ja, und Radio Europa, zumindest auf dieser Langwelle, ist dann auch schon fast genauso lange Geschichte. Können wir hier hören.
2 Minuten vor Mitternacht, das Jahr 2000 geht zu Ende. Zu Ende geht auch das Programm und der Sendebetrieb von Radio Europa. Tschüss, und das war's vom Lars Eichhorn.
Es gab danach dann sogar noch eine Neuauflage hier in Berlin, auf UKW sogar, aber auch das inzwischen alles Geschichte.
Sag mir doch mal, als jemand, der Langwelle war, gehört hat, aber eigentlich nicht so richtig verstanden hat, warum das Ding Langwelle heißt. Natürlich, weil die Welle länger ist, jetzt mal physikalisch gesehen, als die Ultrakurzwelle, klar. Aber warum sendete man überhaupt in verschiedenen Wellenbereichen?
Na, die Langwelle ist ja eigentlich das Älteste, was es gibt, wie wir schon gehört haben oder gesagt haben. Man hat einfach immer noch auf Langwelle gesendet, weil auf Mittelwelle, die war nach dem Zweiten Weltkrieg vollkommen überfüllt. Also es gab gar keine Möglichkeit, auf Mittelwelle in größeren Umkreis, sagen wir mal 1000 Kilometer um den Sender, soweit kommt man ja auf Langwelle, mit einem Sender einmal frei zu versorgen. Man wollte die ja sogar schon in den 50er Jahren eigentlich vielleicht mal abschaffen. Es gibt sie nur eben bis jetzt immer noch, deswegen.
Ja, und weil ich glaube, man mit einem Sender fast ganz Mitteleuropa beschallen konnte, war auch ein Kostenfaktor möglicherweise?
Naja, ja, es kostet natürlich Geld, aber man bekommt dafür eine ordentliche Reichweite. Zum Beispiel, wo wir gerade sagten, Radio Europa, das waren zuletzt in Burg bei Magdeburg, da kam die Frequenz ja seit 1968 her, das waren 50 Kilowatt, da war eigentlich ganz Nordostdeutschland damit abgedeckt. Also eigentlich doch schon eine nicht ganz so uninteressante Geschichte.
Die hören wir jetzt gleich weiter von dir. Zunächst erstmal Musik über UKW. DAB Plus, Kabel, Satellit und Internet. Und über den Twitter-Weg, Medienmagazin, also Twitter-Comedy-Magazin, hat Alvin J. Müller gerade getwittert: Icke mich, also das ist offenbar ein anderer, und ich bin einer der immer weniger werdenden Nerds, die mit ihrem Mobilgerät UKW-Radio hören. Laut Medienmagazin aussterbend, ja, kann sein. Zumindest wenn man die Pläne von Deutschlandradio überhaupt zur Kenntnis nimmt, die glaube ich, in 10 Jahren gerne diesen Weg abschalten wollen, um DAB Plus dann etablieren zu können. Aber soweit sind wir jetzt gedanklich noch nicht, Kai. Vielleicht nochmal, warum hat man nach der Erfindung der Langwelle überhaupt die Mittelwelle noch erfunden und die Ultrakurzwelle?
Na, Ultrakurzwelle natürlich wegen der Qualität. Mittelwelle
klingt besser einfach, obwohl ja. Ich finde, dieser Mittelwellensound hat was. Das ist so ein bisschen so swingmäßig.
Na, da sind wir wieder bei der Überfüllung. Wenn dann natürlich 5 Sender übereinander zu hören sind, hat das nicht mehr so sehr viel. Und warum Mittelwelle überhaupt? Ganz einfach, Langwelle, das sind 15 Sendekanäle, also da war gar kein Platz mehr.
Ah ja, das leuchtet ein. Wie ging es denn nach 45 mit dem Deutschlandsender weiter?
Na, der gehörte ja dann zum Rundfunk der DDR, weil er lag ja in der im sowjetischen Sektor von Berlin. Der sendete also weiter, zunächst auch als Deutschlandsender, bis dann 1971 es dann ja nicht mehr Deutschland heißen sollte.
Ja, da gab es einen Grundlagenvertrag und da hatte man einen schönen Strick getrennt, DDR und BRD.
Ja, genau. Und jetzt hören wir uns mal an, was man dann daraus gemacht hat.
Stimme der DDR. Sie empfangen unser Programm auf folgenden Frequenzen. Auf der Langwelle 185 kHz Zehlendorf. Auf den Mittelwellen 600.
So, jetzt müssen wir mal das ein bisschen aufdröseln. Also erstmal 185 kHz ist nicht 177 kHz und Zehlendorf klingt so nach Westen.
Also 185, das hat sich einfach im Laufe der Zeit immer wieder geändert, weil die eigentliche Deutschland-Senderfrequenz, die gab es nicht mehr. Die ist nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg Schweden gegeben worden. Man hat sich deswegen einfach irgendwo hingesetzt und deswegen gab es da immer wieder mal Verschiebungen. Ja, in Zehlendorf, es ist natürlich nicht der Berliner Stadtbezirk, sondern das Dorf, wenn man auf der Straße Richtung Zehlenik fährt. Dort ist 1900...
Also bei Oranienburg.
Bei Oranienburg. Das war dann ja auch der offizielle Name, der teilweise zu DDR-Zeiten später verwendet worden ist. So wie ja Wilsdruff lief auch unter Dresden oder...
Ja, Wörbelin.
Wörbelin, genau, bei Ludwigslust. Das lief ja unter Schwerin. Das war genau so ein Thema.
Woran lag das? War das so eine Art Geheimniskrämerei oder wollte man das einfach nur einfach haben?
Eher Letzteres,
okay. Würde ich sagen. Ja, weiter Zehlendorf, weswegen überhaupt?
In Zehlendorf, weil man einfach wieder einen Großsender natürlich bauen wollte, ein ziemlich ähnlicher übrigens wie der in Herzberg. Es gab da vorher schon mal eine Funkstation für andere Zwecke, deshalb hat man diesen Standort einfach wiederverwendet. Ja, das Interessante ist nur natürlich beim Sender in Zehlendorf, der hatte ja auch eine ziemlich gute Reichweite nach Polen hinein. Und da gab es ja mal dann auch Sendungen von Stimme der DDR in Polnisch. Das hörte sich eigentlich wohl, wir haben davon leider keinen Mitschnitt ausfindig machen können, relativ harmlos an, aber du hast es ja damals selbst miterlebt, das war gar nicht so harmlos.
Das war, als die Gewerkschaft Solidarität damals die DDR so ein bisschen auch erschütterte, weil man dachte, oh Gott, was passiert denn da? Und man wollte irgendwie, ich sag das mal jetzt in deren Sprech, verlässliche Informationen nach Polen tragen. Und da wurden polnisch sprechende Menschen im DDR-Rundfunk begeistert, auch wieder in Anführungszeichen, dieses Programm zu machen. Und das wurde dann ja also ziemlich geheim auch im DDR-Rundfunk selbst behandelt. In einer Baracke wurden, die für uns auch nicht so lokalisierbar waren, die Räume, wurde das Programm gemacht und dann offenbar, du sagst es jetzt, darüber abgestrahlt. Wusste ich auch nicht.
Ja, ja, das war also ein regelrechter Geheimsender, wie man so sagt. Auch wenn er eigentlich offen gesendet wurde, aber intern war es schon so ein typischer Fall des Geheimsenders. Ja, reden wir mal vom Rest der Geschichte noch. Stimme der DDR 1990, dann natürlich wieder umbenannt in, natürlich ja doch, kann man sagen, in Deutschlandsender, wurde dann, kann man so sagen, die neue Hülle von Radio DDR 2.
Dann aber als Deutschlandsender Kultur.
Das Deutschlandsender Kultur, genau. Auch da wieder noch mit Spezialsendungen auf Langwelle, zum Beispiel dieser hier von Wolfram Hess.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Langwelle 177 kHz Sender Oranienburg blendet sich nun aus dem laufenden Programm des Deutschlandsenders Kultur aus und sendet DX aktuell für Funkfreaks à la Couleur.
Seien Sie herzlich willkommen, geheißen liebe DXer und SWLer in nah und fern, liebe Funkfreaks aller Disziplinen, aber auch Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht beziehungsweise noch nicht Funker.
Ja. Wolfram Hess, leider inzwischen schon verstorben.
Ja, genau. Ja, der Rest der Geschichte dann vielleicht noch. 1994 wurde dann DS Kultur, RIAS, zusammengelegt zum heutigen Deutschland Radio Kultur. Dadurch kam es dann zu dieser Weiternutzung der Langwellenfrequenz. Ja, vielleicht noch erwähnenswert. 2005 hatten wir da schon mal einen bestimmten Mitschnitt eingespielt. Und damals glaubten wir, der wäre von historischem Charakter. Wir können uns ja noch mal anhören.
Was gleichzeitig hier auch in Europa gegeben hat, dass das immer stärker unterdrückt wird, das setzt so in den...
Ja, da gab es dann auf der IFA, also auf der Internationalen Funkausstellung, wurde sich da ganz amüsiert erzählt von Anrufen. Euer Sender ist ja kaputt, der rauscht ja nur noch. Ja, da ist natürlich nicht kaputt, das war eine Umschaltung auf Digitalbetrieb.
Kann man aber sich so vorstellen, so klingt das dann Silvester? Oder wird man da vielleicht etwas Sinnvolles, so eine kleine Verabschiedung machen, wie wir es gehört haben, bei den anderen Einspielen?
Das weiß ich nicht. Ich
vermute, aber vielleicht kann uns das ja jemand mal twittern, der das hört, gerade jetzt unser Gespräch, und er weiß vielleicht, wie dort abgeschaltet wird oder ob man einfach nur den Stecker zieht, so ein bisschen in der kalten Silvesternacht sozusagen.
Ich befürchte ja dieses Jahr.
Nun kann man sich fragen, warum wird das gemacht? Und also warum schaltet man das überhaupt ab? Gerade der Deutschlandfunk hat ja Lücken und das Deutschlandradio Kultur ist auch nicht flächendeckend zu erreichen. Die Langwelle würde das alles auffangen. Aber hören wir doch mal denjenigen, der das mit zu verantworten hat. Ich hatte vorhin kurz schon das angespielt. Hier kommt das Interview.
Rainer Kampmann, Verwaltungs- und Betriebsdirektor von Deutschlandradio.
Damit man sich mal so ein Bild machen kann, Herr Kampmann, was kostet denn zum Beispiel die Langwelle und die Mittelwelle dem Deutschlandradio und was können Sie dadurch jetzt sparen?
Wir zahlen über 11 Millionen Euro im Jahr für die Verbreitung von Langwelle und Mittelwelle. Wir haben den Hinweis der KEF, dass dieser Verbreitungsweg auf Dauer einzustellen ist, weil es nicht mehr finanziert würde. Wir werden das jetzt tun, indem wir zunächst die Langwelle zum Ende des Jahres 2014 und zum Ende des nächsten Jahres dann auch die verbleibende Mittelwelle abschalten. Und damit sparen wir zunächst mal 11,5 Millionen rund. Das Geld fällt aber nicht weg, sondern das werden wir ganz überwiegend gezielt in den Ausbau von DAB Plus einsetzen.
Kann denn die KEF wirklich sagen, dass sie die Langwelle nicht mehr benutzen dürfen, weil sie ja nicht flächendeckend zu erreichen sind, aber ein bundesweites Angebot laut Staatsvertrag ja machen müssen?
Also die KEF sagt es erstmal und sie kündigt an, dass es künftig nicht mehr alimentieren wird. Wir glauben, dass wir die clevere Strategie fahren, indem wir sagen, die ja sehr alte Technik stellen wir ein, aber das eingesparte Geld investieren wir genau darin, in DAB Plus Flächendeckung zu erreichen.
Was passiert denn jetzt mit den alten Anlagen? Werden die dann einfach verschrottet?
Wir haben keine eigenen Anlagen mehr. Die letzte eigene Anlage war die hier in Berlin-Britz. Die haben wir schon stillgelegt. Wir haben bei einem Dienstleister Verträge. Die Verträge haben wir gekündigt. Jetzt könnte ich sagen, es ist zunächst mal ein Problem des Dienstleisters, was mit den Anlagen passiert. Im Regelfall handelt es sich ja um Sendeanlagen, bei denen auch lange Welle und Mittelwelle, aber eben auch UKW und hoffentlich auch DAB verbreitet wird. Insofern UKW für eine gewisse Zeit und DAB werden sicherlich weiter betrieben. Die lange und die Mittelwelle sind sicherlich dann ein Auslaufmodell.
Wissen Sie ungefähr, wie viele Menschen davon betroffen sind?
Also wir haben keine genaue Kenntnisse, wie viele Menschen betroffen sind. Es gibt Leute, die sich jetzt auch bei uns melden, die das hören. Die gibt es im Inland. Das sind Leute in den Versorgungslücken. Da versuchen wir auch Alternativen anzubieten oder jedenfalls in Aussicht zu stellen. Das sind auch Leute im Ausland, Langwelle und insbesondere Langwelle, aber auch Mittelwelle strahlt natürlich über Deutschland hinaus. Da müssen wir ganz ehrlich sagen, dafür haben wir eigentlich keinen Beitrag kassiert. Wir haben einen Senderauftrag in Deutschland. Wir freuen uns über jeden Hörer im Ausland, aber den müssen wir im Zweifel auf Dauer auf das Internet verweisen, wo wir ja unsere Angebote komplett streamen. Einen echten Versorgungsauftrag haben wir als Deutschlandradio im Ausland leider nicht.
Ja, das war Rainer Kampmann vom Deutschlandradio und er hatte es schon angedeutet, eigentlich ist es dem Deutschlandradio in dem Fall egal, was mit den Anlagen passiert. Es ist ja nur gedienstleistet worden, also es gemietet worden. Was passiert in der Regel mit solchen Türmen und mit den Senderanlagen, Kai?
Ja, man kann ja sagen, was in Sachsen und Thüringen mit den Mittelwellensendern passiert ist, die sind innerhalb weniger Monate abgerissen worden. Wird in Zehlendorf wohl nicht passieren, weil auf dem Mast ist auch ein bisschen UKW tatsächlich drauf für so dieses Gebiet nordnordöstlich von Berlin. Was die Sender selbst betrifft, die Geräte, die sind erst ein paar Jahre alt, wegen diesem eben gescheiterten Digitalisierungsversuch. Die wird wahrscheinlich der Hersteller zurücknehmen und nochmal neu aufarbeiten für irgendwelche anderen Zwecke.
Und um so Missverständnis gleich mal an dieser Stelle aufzuklären, nicht die Antenne selber strahlt so ab, sondern an diesem Rohrmast sind die Antennen befestigt. Deswegen gibt es also auch auf diesem Langwellensender kleine UKW an, oder was heißt kleiner, die sind jedenfalls kleiner als man denkt, die dann UKW abstrahlen. Also das Ganze wird als Träger, als Antennenträger benutzt.
Na, es gibt beide Varianten. Also in Zehlendorf ist es tatsächlich die, dass der Mast die Antenne nur trägt.
Nun soll ja die Zukunft DAB Plus sein. Deine Einschätzung vielleicht noch ganz schnell dazu?
Also ich habe da mal was gelesen, World Radio TV Handbook. Da wurde mal zitiert, eine Person aus der Rundfunkszene, anonym, das ist allein schon typisch, und die sagt nun also, Zitat, die Welt dreht sich schneller weiter, als es sich irgendwelche Gremien und Bürokraten denken, geschweige denn darauf reagieren können. Schon bald wird jeder bei Abruf angeboten im Internet sein. Punkt und Ende des Zitats.
Ja, und das ist auch gleichzeitig der Trend. Also Radio auf dem Telefon, auf dem Smartphone ist ja mittlerweile ziemlich verbreitet. Allerdings der FM-Chip, der UKW-Chip, ist kaum noch anzufinden. Und das DAB+, was wir gerade gehört haben, das digitale terrestrische Radioprogramm, kann man damit nicht mehr empfangen oder kann es nicht empfangen. Also es gab Laborversuche. Aber das lassen wir uns gleich nochmal von Stefan Müller erklären. Dir erstmal, Kai Ludwig, vielen Dank.
Bitte.
Am 8.12. startete der Vorverkauf für die zwei U2-Konzerte im September in Berlin. Am 9.12. waren alle Tickets für diese Konzerte einfach weg. Und wir konnten nicht mal einen Konzerthinweis produzieren. Weil das einfach nicht so geht und weil Sie ja auch die Chance haben sollen hinzugehen, hat Radio 1 zwei exklusive Zusatzkonzerte klargemacht. U2. Jetzt auch am 28. und 29. September. Live in der YouTube O2 World. Mehr dazu auf radio1.de. U2 Live auf Innocence and Experience Tour 2015. Radio 1. Für alle, die verstehen, dass wir bitte auch eine Chance haben wollten, einen U2-Trailer zu produzieren. Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich Stefan Müller zu DAB auf Smartphones und so weiter. Vielleicht noch ein ganz kurzer Tweet von Jürgen M. Edelmann. Bei Testabschaltung der langen Welle Anfang 2000 haben sich zahlreiche deutschstämmige Russen beim Deutschlandradio gemeldet. Ich hoffe, das klappt diesmal besser mit dem Ab- und Umschalten. So, und gleich geht's weiter hier im Radio 1 Medienmagazin mit Technik pur. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Smartphones und Tablets waren ja garantiert auch in diesem Jahr wieder Renner im Weihnachtsgeschäft. Für Radiofans wenig erfreulich. Wer Radio hören will auf einem Smartphone, der hat ja grundsätzlich mehrere Empfangsmöglichkeiten. Allen voran Radio über das Datennetz, was natürlich Kosten verursachen kann, je nach Mobilfunkvertrag. Smarter wäre ja eigentlich der Empfang über UKW oder über DAB+. Aber genau da haben die großen Hersteller fast unbemerkt von der Öffentlichkeit ihre Strategie geändert. Mein Kollege Stefan Müller hat das Thema recherchiert und ich fragte ihn nach den Veränderungen beim Radioempfang auf Smartphones.
Ja, Samsung, das Flaggschiff unter den Smartphone-Herstellern, hatte jahrelang in dieser Galaxy-Serie ein UKW-Empfangsmodul eingebaut. Damit konnte man unterwegs kostenlos das analoge Radio hören, wohlgemerkt kein DAB+, aber immerhin die Sender, die im jeweiligen Gebiet aus der Luft kommen, per Ultrakurzwelle UKW. Seit einem Jahr haben die neuen Galaxy-Topmodelle von Samsung diesen UKW-Empfangschip nicht mehr eingebaut.
Und was gibt's dafür? DAB+?
Nein, dafür gibt's keinen Ersatz. Das heißt, alle Android-Nutzer, die sich wenigstens in diesem Punkt einen Schritt im Vorteil gesehen hatten gegenüber iOS von Apple, die werden jetzt von Samsung downgegradet, beziehungsweise sie werden von UKW ausgesperrt.
Was ja bei Apple immer schon so war, gibt es eigentlich mal eine Erklärung, warum das gemacht wird, weil in den USA möglicherweise FM keine Rolle spielt?
Ja, das iPhone ist ja gewissermaßen aus der iPod-Familie entstanden von Apple und Apple hatte konsequenterweise schon in den ersten iPods nie eine UKW-Empfangsmöglichkeit eingebaut. Man sollte auf den Dingern ja Musik abspielen, die man im besten Falle bei iTunes gekauft hatte und naja gut, zumindest Podcasts, die man abonniert hatte, die konnte man auch abspielen, aber eben UKW Live-Radio aus der Luft war strategisch nie ein Thema bei Apple und beim iPhone auch nicht. Aus meiner Sicht übrigens eine Unverschämtheit. Aus diesem Grund habe ich nie ein iPhone benutzt.
Aber kommen wir doch mal wieder zurück in die Gegenwart zum digitalen Radioempfang auf dem Smartphone. Da wäre es doch eigentlich konsequent, also statt UKW langsam mal auf DAB Plus als Empfangsmodul zu setzen, zumal ja da, das ist ja dann schon digital und muss nicht nochmal irgendwie digitalisiert werden.
Absolut, und damit wird auch schon experimentiert. Da gibt es das schöne Stichwort Hybridradio, lanciert von der European Broadcasting Union, EBU. Im besten Fall würde auf dem Smartphone eine Software checken, welcher Radioempfang am kostengünstigsten wäre und beispielsweise Radio 1 dann über DAB Plus anwählen. Bei Empfangsproblemen würde diese intelligente Software dann einfach umschalten, umswitchen auf UMTS, Datenempfang und umgekehrt.
Das hört sich erstmal theoretisch ganz gut an. Ich habe das, glaube ich, schon mal bei der IFA 2013 kurz als Labormuster gesehen. Gibt's das jetzt schon richtig zu kaufen?
Diese Hybridradio-App, die gibt's als Software und Hersteller wie HTC haben auch schon damit experimentiert, wenn auch in diesem Fall nur das Hin- und Her-Switchen zwischen UKW und UMTS. HTC sagt ja, das funktioniert sogar ganz gut, nur muss für jedes Smartphone-Modell diese App modifiziert werden und das macht's natürlich extrem aufwendig und das hat HTC anscheinend dazu gebracht, das erstmal nicht auf den Markt zu bringen.
Also kann man sagen, das Thema stagniert, weil möglicherweise, weiß ich nicht, die Hörernutzung über den Internetstream dann doch attraktiver ist?
Genau. Das Thema Radio hat insgesamt nicht den riesen Stellenwert bei den Smartphone-Features. Das sieht man auch in der Antwort, die Samsung seinerzeit gegeben hat, als eben ab dem Galaxy 4 kein UKW-Radio mehr drin wäre. Da wird nicht gepowert in diese Richtung Radio, so wie die EBU sich das vielleicht wünschen würde. Naja, schade, weil dadurch der Einbau von DAB Plus Chips offenbar auch in weite Ferne gerückt ist.
Was bleibt denn nun als Alternative?
Als Alternative bleibt erstmal Live-Radio über WLAN zu hören auf dem Smartphone oder wenn man eine Datenflatrate hat, auch über seinen Datentarif via UMTS oder LTE oder, so mache ich das mittlerweile, Podcasts laden, solange ich im WLAN bin und dann einfach unterwegs hören.
Ja, und das geht ja dann praktisch über alle herkömmlichen Plattformen, iOS, Android und Windows. Was man natürlich auch machen kann, man kann sich so ein kleines portables DAB Plus Gerät noch mit einstecken. Man hat dann zwar zwei Geräte, aber ist damit dann auch ein bisschen unabhängiger, auch was die Akkuleistung betrifft, denn das ist ja immer das Problem. Generation Ladekabel, sage ich dann nur.
Es gibt per Bluetooth auch ein Gerät, was man dazwischen schalten könnte. Ein DAB Plus Chip dann noch dazwischen geschaltet. Ob das so smart ist, ist allerdings eine andere Frage.
Meint Stefan Müller, vielen Dank für diesen kurzen Bericht. Give me love. Ja, die Liebe vielleicht auch zum Radio, heute ein bisschen überbetont in dieser Sendung, der letzten Sendung des Jahres 2014, aber warum nicht auch mal eine Sendung zum Thema Radio, das sich auch entwickelt. Also es wird nicht nur abgeschaltet, sondern es gibt auch Innovationen zum Beispiel, und das demonstrieren wir jetzt, was wir am Anfang schon versprochen haben, akustische Links verschicken. Also per akustischem Signal können Sie, wenn Sie sich am Anfang die Tonio-App runtergeladen haben unter www.tonio.com oder da geht es dann dahin, wo man es sich runterladen kann. Und dann kann man, wenn man dem Mikrofon etwas sagt, nämlich schneide jetzt mit oder höre das, was im Raum passiert, fast sicher sein, dass wenn aus dem Lautsprecher jetzt folgendes Interview mit Björn Cisley kommt, dass dann auch Links angezeigt werden und beziehungsweise gleich die richtige Seite aufpoppt. Ja, und zwar ist das eine App eines Startups aus Österreich, das Radio und Internet miteinander verbinden will. Und Björn hat sich diese App näher angeschaut und mit dem Erfinder gesprochen. Und wir mussten das Interview vorher aufzeichnen, um das auch jetzt exakt zum ersten Mal im deutschen Radio demonstrieren zu können, weil in diesem Interview wurde ein ganz geheimnisvolles Signal aufmoduliert. Und das geht unter diesen Live-Bedingungen jetzt momentan gerade nicht. Deswegen hoffe ich, haben Sie Verständnis, dass ich jetzt aus der Live-Situation den aufgezeichneten Björn frage, was eigentlich das Problem genau ist, das diese App lösen will.
Naja, das Problem ist, dass man eigentlich immer dann, wenn im Radio auf weitere Informationen im Internet verwiesen wird, also auf Links, auf Bilder, auf Texte oder auf Videos, man immer dann das Gerät wechseln muss. Denn UKW-Radios, aber auch Digitalradios haben ja normalerweise keine Verbindung zum Internet. Und auch wer am Computer oder am Smartphone Radio hört, der muss trotzdem die Adresse der Seite des Senders, zum Beispiel radio1.de, manuell eingeben oder die Facebook-Seite aufrufen. Und diesen Schritt will die Tonio-App überflüssig machen, erklärt Florian Nowak, einer der Gründer von Tonio.
Wir schaffen es, dass das Radioprogramm direkt mit dem Smartphone oder künftig mit der Apple Watch kommuniziert und Internetadressen direkt aufs Smartphone schicken kann. Und ich glaube, dass Radio hier einen enorm großen Mehrwert liefern kann, wenn man zusätzlich zum Radioprogramm Informationen auf eines der wichtigsten Devices seiner Hörerinnen und Hörer schicken kann, nämlich aufs Smartphone.
Für die, die jetzt später eingeschaltet haben, den Anfang der Sendung nicht ganz mitbekommen haben, nochmal von dir die Zusammenfassung. Wie kommt die Information aufs Smartphone?
Die Information kommt über das Radioprogramm aufs Smartphone. Dafür braucht man, wie für so vieles andere auch im Leben, eine App. Diese App gibt es momentan fürs iPhone und fürs iPad und die heißt Tonio. Das steht für Ton mit Information und die gibt es im Internet unter tonio.com, wer die jetzt noch schnell runterladen will. Wenn man diese App installiert hat, dann muss man der App den Zugriff aufs Mikrofon erlauben, denn die Informationen werden über das Tonsignal des Radioprogramms übertragen, erklärt Florian Nowak.
Wir haben eine Technologie entwickelt, die erlaubt, dass ein Code in die Audiospur verwoben wird, unter zwei wichtigen Voraussetzungen. Das menschliche Gehör darf es nicht wahrnehmen, das Smartphone aber unbedingt.
Heißt das, man hört es wirklich nicht oder ist das so wie bei diesem Verkehrspieps, den man ja doch irgendwie ganz oben im Frequenzbereich hört? Und nur vielleicht ältere Leute nicht, weil bei denen die Ohren nicht so funktionieren.
Also das menschliche Ohr hört es tatsächlich nicht. Ich habe etliche Beispiele schon angehört. Auch mein Ohr hört es nicht. Also es ist fürs menschliche Ohr tatsächlich nicht hörbar. Ja, und in diesem nicht hörbaren Signal, zumindest für Menschen nicht hörbar, steckt letztlich immer ein Link auf irgendeine Internetseite. So ähnlich wie bei einem QR-Code, nur dass man den eben nicht mit der Kamera des Handys abscannt, sondern mit dem Mikrofon. Man kann sich das in der Anwendung so vorstellen wie bei einer dieser Musikerkennungs-Apps, die man ans Radio hält und die einem dann sagt, welcher Song das war. Die Technologie dahinter ist eine etwas andere. Ich will mal versuchen, das nicht ganz so technisch zu erklären. Mit einem Vergleich stellen wir uns vor, man hat eine verschlossene Tür und diese bekannten Musikerkennungs-Apps, die prüfen nun, ob Schlüssel und Schloss zusammenpassen. Die Tonio-App dagegen, die informiert darüber, wie der Schlüssel aussieht und übermittelt quasi den Zahlencode, um die Tür zu öffnen. Vielleicht wird es dadurch etwas verständlicher.
Gut, das ist das technische Verfahren. Alles, was machbar ist, wird ausprobiert. Aber ist es auch sinnvoll, solche akustischen Links übers Radio zu verschicken? Also über die normalen Radios, weil die, die so ein bisschen internetaffin sind, die haben ja meist irgendwie noch einen Laptop nebenbei laufen. Die könnten sich ja das sozusagen, wenn ich hier was twittere, selbst runterladen oder angucken.
Ja, du sagst es, aber man muss dann trotzdem, wenn man am Laptop ist, die Adresse eingeben. Und es ist immer dann sinnvoll, den Link automatisch zu übertragen, wenn man sonst halt irgendwo manuell was eintippen müsste. Also wenn es zum Beispiel heißt, Fotos von diesem Event finden Sie auf unserer Facebook-Seite oder die Playlist zu dieser Sendung, die gibt's auf der Homepage. Oder wir haben ein Video gemacht, das wir irgendwo verlinkt haben. Dann muss man immer trotzdem an einem anderen Gerät was eingeben. Und manchmal gibt's halt Situationen, wo das mit dem Eintippen der Internetadresse nicht so ohne weiteres möglich ist. Und dann kommt zum Beispiel die Tonio-App ins Spiel.
Das Aha-Erlebnis ist ja dann, wenn man einfach klar macht, zu sagen, stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Auto, Sie hören die Nachrichten, Lufthansa streikt, wenn Sie wissen wollen, welche Flüge davon betroffen sind, wir schicken Ihnen aufs Handy. Dann ist das Aha-Erlebnis groß. Also wovon wir überzeugt sind, ist, der Schlüssel für einen Service wie dieses ist die totale Convenience. Ja? Das heißt, ich muss es nicht mehr eingeben, oft habe ich gar keine Tastatur mehr. Und das Bild, das ich habe, sind Apple Watch-User oder andere Smartwatch-User, die im Auto sitzen und erleben, dass das Radio Verkehrshinweise auf die Uhr schickt und damit sozusagen diese Eingabe ideal überbrückt.
Also das ist alles noch ein bisschen Grundlagenforschung, sage ich mal. Und damit das jetzt nicht graue Theorie bleibt, wollen wir jetzt mal diese Technologie in der tatsächlichen Anwendung testen. Zu Beginn der Sendung habe ich ja dazu aufgerufen, diese App runterzuladen. Wer das getan hat, sollte die App jetzt starten und sein iPhone oder iPad mit dem Mikrofon an den Radiolautsprecher halten. Wichtig ist, dass die App auf das Mikrofon tatsächlich zugreifen darf, sonst kann sie eben nicht hören. Ganz praktisch einfach.
Genau, denn ich hatte ja gesagt, es wird auf akustischem Wege ein Link übertragen. Fangen wir mal an mit einem ganz einfachen Link, nämlich dem zum Twitter-Account des Medienmagazins. Den gibt es unter twitter.com/medienmagazin. Eigentlich ganz einfach, könnte man auch noch eingeben, aber über die App bekommen Sie den Link jetzt ganz komfortabel übers Radio, aufs iPhone oder aufs iPad geschickt.
Und das ist jetzt in dem Augenblick nicht hörbar, aber jetzt passiert das gerade.
Wenn technisch alles geklappt hat, dann sollte jetzt tatsächlich in der Tonio-App sich die Twitter-Seite geöffnet haben, wo man dann von dir viele Tweets und Links zu Medienthemen findet, zu den Sendeterminen, zum Podcast der Sendung und. Jetzt könnte man sagen, okay, twitter.com/medienmagazin, das kann man auch noch gerade so schnell selber eintippen oder sich merken. Schwieriger wird es aber zum Beispiel bei YouTube-Videos. Die haben ja immer so eine ganz kryptische Adresse. Und die im Radio durchzugeben, das ist, glaube ich, hoffnungslos.
Deswegen schicken wir sie also jetzt auch übers Radio. Also wenn Sie, liebe Beitragszahler, die Tonio-App gestartet haben, dann bitte jetzt oben links auf Zurückklicken. Und dann kommt jetzt gleich ein Link zu einem Video aus dem YouTube-Channel des Radio 1 Medienmagazins. So bling, blang, blung. Ich sag mal jetzt, damit man es hört, obwohl es nicht zu hören ist.
Für alle die, die die App jetzt gerade noch nicht installiert haben, sage ich vielleicht, was da jetzt kommen sollte. Es gab ja vor einigen Wochen hier im Medienmagazin ein Interview mit Olaf Sundermeier, der über seine Erfahrungen als Interviewgast bei RT Deutsch berichtet hat. Und zu diesem Radiointerview gibt es bei YouTube auch ein ganz interessantes Video. Und das sollte sich jetzt im Browser der Tonio-App geöffnet haben. Daneben gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel sendungsbegleitend Informationen aufs Smartphone oder aufs Tablet zu schicken. Bei einer Buchvorstellung könnte man den Link zur Seite des Verlags oder den Link direkt in den Online-Shop verschicken. Wenn ein Konzert angekündigt wird, dann könnte man direkt in den Ticket-Shop verlinken. Oder stellen wir uns vor, es gibt ein Gewinnspiel oder eine Rätselsendung, dann könnten die Hörer Hinweise auf die Lösung direkt aufs Smartphone geschickt bekommen. Wenn Sie jetzt in der App noch einmal oben links auf Zurückklicken, dann haben wir noch ein Beispiel für Sie. Stellen wir uns vor, es geht in den Nachrichten mal wieder um den Flughafen BER. Der wird uns noch eine Weile beschäftigen, ganz sicher. Und dazu gibt es vom RBB ein schönes Online-Dossier. Und immer wenn BER ein Thema ist, in den Nachrichten oder in Sendungen, dann könnte man für die Hintergründe akustisch darauf verlinken, so wie wir das jetzt tun auf dieser Seite bei rbb-online.de.
Bling, 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 sage ich mal wieder, damit auch die hören, die es jetzt nicht sehen.
Genau, da sollten dann jetzt Informationen zum Flughafen und Hintergründe zu dem Bau und den ganzen Pannen dort aufgetaucht sein.
Normalerweise sagt dann der Moderator nicht bling, 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 sondern das kommt dann eben parallel zu den Moderationen oder zur Musik.
Ganz genau. Sollten Sie diese App jetzt noch nicht heruntergeladen haben, gar kein Problem. Im Podcast der Sendung können Sie alle Beispiele auch nachträglich noch ausprobieren, denn der akustische Link ist ja in der Audioinformation drin und nicht etwa an die Ausstrahlung dieser Sendung im Radio gebunden.
Nun haben wir also diese einzelnen Links gerade verschickt auf die iPhones und iPads. Welche Einsatzgebiete gibt es denn noch für diese Technologie?
Ja, es wäre zum Beispiel möglich, synchron zu einer Sendung nicht nur einen einzelnen Link zu verschicken, sondern kontinuierlich mehrere unterschiedliche Informationen. Tonio-Erfinder Florian Nowak hätte da ein paar Ideen.
Was ich einfach charmant finde, ist die Idee, eine Oper, die ja immer noch in den Klassikprogrammen großen Stellenwert genießt, teilweise live aus der Wiener Staatsoper übertragen wird oder anderen Opernhäusern und die Untertitelung damit auf dem neuen Screen, nämlich dem Smartphone, ermöglicht wird. Ich finde aber auch spannend, journalistisch betrachtet, dass man Features macht im Radio, die visuell unterstützt werden, und zwar synchron. Das heißt, ich gestalte ein Feature, das visuelle Bilder nicht braucht, aber optional das dazu bietet.
Also der Einsatz ist vielfältig, Links über das Radio aufs Smartphone zu schicken, aber jetzt mal realistisch, wird daraus mehr als nur eine freakige Spielerei?
Naja, im jetzigen Stadium, solange diese Technologie noch nirgendwo im Live-Einsatz ist, ist das tatsächlich vor allem eine Spielerei. Wenn auch eine mit großem Aha-Effekt, finde ich. Denn jeder, der das jetzt gerade eben ausprobiert hat oder die App nachträglich mit dem Podcast noch ausprobiert, der wird mir schon zustimmen, dass es schon irgendwie beeindruckend ist, wenn sich da quasi wie von Geisterhand synchron zum Radioprogramm Seiten und Links öffnen, ohne dass man da selber was dazu tun muss. Und man fragt sich schon, warum ist darauf zuvor noch kein anderer gekommen? Man muss sicher von Fall zu Fall entscheiden, wo es nun wirklich sinnvoll ist, solche akustischen Links übers Radio zu verschicken und wann es vielleicht doch eher Effekthascherei ist. Ich glaube, der entscheidende Faktor zum Erfolg, damit das Ganze aus diesem Spielstadium herauskommt, ist einfach die Masse. Es braucht halt eine kritische Masse an Sendern und auch an Nutzern natürlich, denn es wäre schon sinnvoll, wenn jetzt mehr als nur ein einziger Sender diese Technologie einsetzt. Und für die Sender ist es natürlich auch wichtig, dass es auch genügend Hörer gibt, die diese App installiert haben, damit sich der Einsatz auch lohnt. Ich glaube, da ist schon noch viel Überzeugungsarbeit nötig, sowohl bei den Radiosendern als auch dann bei den Radiosendern, die die Hörer überzeugen müssen, diese App einzusetzen. Ich habe mit Florian Nowak gesprochen, der sagt, es gibt einige Gespräche mit Sendern, die diese Technologie einsetzen wollen. Die Technik wäre prinzipiell soweit und voraussichtlich im Frühjahr werden in Österreich tatsächlich die ersten Sender damit starten.
Und es gab inzwischen schon Bestätigungen von Robin Dabas von DIHAM, so ähnlich jedenfalls, klappt super, und Formatwander sagt auch, alle drei Signale haben die jeweilige Adresse geöffnet. Sie waren jetzt Ohrenzeugen einer deutschen Radiopremiere, auch wenn Sie vielleicht nichts gehört haben. So, dieses Radioexperiment dürfte auch in diesem Podcast funktioniert haben. Falls Sie jetzt gerade keine Gelegenheit hatten, das zu überprüfen, bewahren Sie die Tondatei einfach auf und wiederholen Sie das Experiment zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl. So, und damit nach Berlin in dem Fall. Obwohl seit einiger Zeit tagt ja der Chaos Computer Club in Hamburg alljährlich am Jahresende zu seiner Jahreskonferenz. Aber im Ausschnitt aus dem Jahre 2006 ging vom Berliner Alexanderplatz ein anderes Signal aus. Nicht das, was in Hamburg jetzt vielleicht biometrisches Hacken genannt wird, sondern etwas ganz eigentlich aus heutiger Perspektive Normales. Nämlich man beschäftigte sich mit dem DVB-T-Fernsehen. Warum und was das Resultat war, hören Sie jetzt in der Aufnahme aus dem Radio 1 Medienmagazin vom 30. Dezember 2006. DVB-T ist auch ein Thema auf dem 23. Jahreskongress des Chaos Computer Clubs gewesen, der bis heute Abend am Berliner Alexanderplatz stattfand. Zum einen hatte man die Signalverarbeitung vom aufgenommenen Einzelbit über den Signalfluss bis zum Empfänger seziert und analysiert. Zum anderen hatte man die einzelnen vier gleichzeitigen Vorträge, die stattfanden, mitunter in der Berliner Kongresshalle über DVB-T auf einer speziellen Veranstaltungsfrequenz zu den einzelnen Teilnehmern gebracht, die mit einem USB-DVB-T-Stick per Laptop außerhalb der Veranstaltungssäle so nichts verpassten. Es gibt nun das Gerücht, ich hatte es kurz eben angesprochen im Gespräch mit dem RBB-Betriebsdirektor, dass es auch bei DVB-T Absichten gibt, Grund zu verschlüsseln, also nicht mehr frei empfangbare Signale abzustrahlen. Dazu Frank Rosengart vom Chaos Computer Club in Berlin.
Es gibt bei DVB-H, was ja noch ein anderer Standard ist, findet es tatsächlich statt, dass die Kanäle auch verschlüsselt werden. Das heißt, man muss dann auch eine einzelne Subscription, also man muss halt eine Gebühr zahlen, um das zu empfangen. Bei DVB-T sehe ich es persönlich so, dass es eigentlich wirklich einer Grundversorgung dienen sollte. Und DVB-T wird ja auch mit Subventionen aufgebaut. Und wenn da tatsächlich sowas ist, dann sollte auch wirklich die Möglichkeit bestehen, sowas frei zu empfangen. Weil wenn Programme verschlüsselt werden, dann haben wir zum einen das Problem, dass tatsächlich das dann auch wirklich mehr Geld kostet in der Regel für den Endnutzer. Zum anderen haben wir aber auch eine wahnsinnige technische Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen neue Receiver. Gerade für DVB-T gibt es da noch nicht so viel, die auch tatsächlich die Signale entschlüsseln können, denn mit einer entsprechenden Smartcard. Und das kostet ja alles wieder viel Geld. Und ich denke, dass DVB-T einfach interessant ist, um wirklich eine solide Grundversorgung zu haben. Wobei natürlich andererseits die Geschäftsmodelle auch immer enger werden bei den privaten Sendern. Das heißt, dadurch, dass die Leute Festplattenrekorder haben, PVRs, funktioniert das klassische Modell mit der Werbung, mit der Fernsehwerbung so auch nicht mehr und die müssen sich natürlich auch neue Wege suchen, um die Programme zu finanzieren. Und da stehen wir jetzt auch vor so einer Entscheidung, wo sich die Sender überlegen müssen. Also entweder machen sie jetzt wirklich ein relativ hochwertiges Programm, was aber auch dann durch direkte Gebühren, also sprich Pay-TV, finanziert wird, oder sie machen einfach ein Programm auf ziemlich billigem, niedrigem Niveau, was dann durch Werbeeinnahmen finanziert werden kann, noch durch wenig Werbeeinnahmen finanziert wird. Allerdings, glaube ich, können wir dann keine großen Ansprüche an das Programm mehr haben. Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es ja natürlich was anderes, die haben einen festen Gebührensatz, aber das ist ja letztendlich auch ein Pay-TV. Wir bezahlen ja da auch schon direkt für das Programm.
Und ARD und ZDF, wir haben es gerade gehört vom RBB-Betriebsdirektor, wollen nicht, dass man nochmal bezahlen muss. Also hier ist entschieden gegen eine Grundverschlüsselung Sturm gelaufen worden. Aus technologischer Sicht, macht das überhaupt tatsächlich Sinn, diese Sache zu verschlüsseln? Ist nicht das wieder das Problem, dass Hase und Igel hier dann sich einen Wettlauf geben und möglicherweise auch ihre Zunft zeigt, dass Verschlüsselung nichts nutzt, weil es immer wieder jemand gibt, der das knacken kann?
Also bei der Verschlüsselung bei digitalen Fernsehen ist es tatsächlich immer so ein Hase-und-Igel-Spiel. Andererseits werden jetzt natürlich auch wieder neue Systeme entwickelt. Es wird also in einem Nachfolger gearbeitet für die bisherige Verschlüsselung, für diesen Verschlüsselungsstandard. Und da dauert es natürlich wieder eine ganze Weile, bis, sage ich mal, die Szene in Anführungszeichen hinterherkommt. Letztendlich ist es aber auch eine breitere Diskussion, die geführt werden muss. Man kann nicht sagen, okay, naja, jetzt kostet das Fernsehen was, aber es wird schon Leute finden, die das irgendwie wieder knacken und dann kriegen wir es für umsonst, sondern es muss schon einfach auch manchmal breit diskutiert werden, welchen Stellenwert hat Fernsehen schon oder jetzt noch im Zeitalter des Internets, was wollen wir als Grundversorgung haben, wie gehen wir mit den Öffentlich-Rechtlichen um, da gibt es ja auch immer mal wieder Diskussionen, ob man nicht einfach Smartcards verteilt für die Leute, die GZ-Gebühr bezahlen und dann auch nur das schauen dürfen, um da so eine Kontrolle zu haben. Das ist aber eine viel, viel breitere Debatte, die geführt werden muss, eine gesellschaftliche Debatte um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Die BBC ist da schon recht weit. Die sind da viel, viel offener für so eine Sachen und sagen, wir produzieren einfach die Inhalte und Fernsehen ist nur noch ein Distributionsweg davon und das wird einfach auch die Zukunft sein. Das Internet wird auf jeden Fall wichtiger werden, IPTV, mobile Medienempfänger. Da müssen wir jetzt einfach mal einen großen Diskussionsansatz machen und eine große Diskussion führen. Wie wollen wir das eigentlich haben mit gebührenfinanzierten Rundfunk? Und da ist natürlich die Variante, wie wir sie jetzt haben, eher nur so eine ziemlich lästige Zwischenlösung, sondern wir brauchen einfach eine komplette Generalüberholung des Systems.
Aber Sie haben das eben auch sehr general jetzt kritisiert, diese Grundverschlüsselung. Was lässt sich denn technologisch sagen? Ist es tatsächlich so, was einige befürchten, dass wenn Boxen adressierbar sind, also dass man weiß, wer guckt denn da, dass Fernsehveranstalter, Plattformbetreiber Kundenprofile erstellen können, diese verkaufen können und dann hat man Drückerkolonnen von wem auch immer dann plötzlich vor der Tür, die ja ganz genau wissen, welche Vorlieben hat man, welche Serien guckt man, welche Fernsehsendungen überhaupt, generell welche Nachrichten. Ist das denkbar?
Also ein generelles Problem beim verschlüsselten Fernsehen, also Grundverschlüsselung ist ja auch mal ein ziemlich, also ein gefährlicher Begriff, weil entweder ist was verschlüsselt oder nicht. Also bei verschlüsseltem Fernsehen haben wir ein System, was wir beim Computer unter dem Begriff DRM, also Digital Rights Management oder wir sagen Restrictions Management, das heißt also, es sind quasi künstliche Beschränkungen für die Verwendung von Material. Das heißt also, wenn ich eine Musik im Online-Shop kaufe, dann wird mir vorgeschrieben, ich darf dieses Musikstück möglicherweise so und so oft anhören oder ich darf es halt nur für einen Monat benutzen oder ich darf es maximal einmal auf CD brennen, aber nicht zweimal und sowas. Und diese Beschränkungen werden wir dann auch beim digitalen Fernsehen haben. Das heißt, wenn dann bestimmte Signale gesetzt werden, bestimmte Bits in diesem Datenstrom gesetzt sind, die uns dann sagen, okay, das darf jetzt zwar auf den Festplattenrekorder aufgenommen werden, aber nur innerhalb von 24 Stunden abgespielt werden. Oder ich darf es zum Beispiel gar nicht aufnehmen oder ich darf es nur auf einem bestimmten Fernseher gucken, auf einem großen Bildschirm darf ich es nur gucken, weil das dann das bestimmte Home-Cinema-Feeling kommt. Ich darf nicht auf einem kleinen Fernseher gucken. Da sind sich also beliebig ärgerliche und auch schwachsinnige Beschränkungen aus Kundensicht denn denkbar. Und da liegt, glaube ich, die wirkliche Gefahr beim verschlüsselten Fernsehen, dass einfach die Einflussmöglichkeiten der Sender auf den Kunden ziemlich groß sind. Also was er dann wirklich machen darf. Das heißt also, der Kunde wird dann oder der Fernsehzuschauer wird dann noch mehr entmündigt, als das jetzt im Prinzip schon ist mit dem klassischen Fernsehen, sondern es wird ihm auch noch vorgeschrieben, in welcher Form er dieses Fernsehprogramm zu konsumieren hat. Bei der Adressierbarkeit ist es so, dass man könnte zwar den einzelnen Zuschauer quasi abschalten, aber das Medium von der Funktionsweise ist ja so, dass es nur ein Einwegmedium ist. Das heißt also, wenn was gesendet wird, dann habe ich ja keine Rückmeldung, ob der Zuschauer das jetzt guckt oder nicht. Das ist genauso, als wenn ich jetzt ein Zeitschriftenabo habe im Verlag, dann weiß der ja auch, dass ich irgendwie Hobbyangler bin, weil ich jetzt die Anglerzeitschrift abonniert habe.
Aber aus Ihrer Sicht, aus Ihrer natürlichen Computer-Hack- und Gerechtigkeitssicht, was würden Sie jetzt nun empfehlen? Wie sollten sich Fernsehveranstalter verhalten, wenn Sie sagten zu Recht, die Werbeeinnahmen brechen zusammen? Wie kann man das Problem lösen?
Also ich persönlich denke, dass wir also versuchen sollten, die Werbung, die Fernsehwerbung vor allem nicht als gottgegeben zu sehen, sondern sagen, okay, vernünftiges Programm kostet Geld, es ist einfach so, also irgendjemand muss es geben. Die andere Variante wäre, dass es die neuen Werbeformen gibt, wie sie schon heißen. Das sind Sachen wie Product Placement oder wirklich, sag ich mal, bezahlte Nachrichten auch und sowas. Und es ist alles noch viel, viel schlimmer als, sag ich mal, wenn ich denn auch noch 3 Euro im Monat für ein ordentliches Fernsehprogramm bezahlen müsste. Oder wir haben halt wirklich ein direktes On-Demand-System, wo ich also quasi per Internet irgendwie Filme bestelle und dann pro einzelnen Film, pro Sendung bezahle. Das ist auch ein Trend, der wird auch so stattfinden, der wird noch so extrem stattfinden, dass es die Fernsehsender im Prinzip kaum noch gibt, sondern dass die Leute on demand, also auf Anforderung, irgendwelche Fernsehinhalte direkt beim Hersteller kaufen, also bei den Produktionsfirmen möglicherweise.
Das ist ja ein Szenario, was also die bisherige Fernsehtradition in Deutschland über den Haufen werfen wird. Meinen Sie, dass das so einfach geht?
Also ich denke, dass wir in den letzten ungefähr 1-2 Jahren in Deutschland so viel Bewegung hatten wie in der gesamten Fernsehgeschichte in Deutschland nicht. Es ist so wahnsinnig viel passiert durch die gesamte Bewegung auch im Internet auch und natürlich auch über die Privatisierung des Kabelnetzes. Neue Kabelnetzprovider, die haben sich auch neue Sachen überlegt. Begriff Triple Play, da passiert auch ein bisschen was, wo ich dann also wirklich on-demand Sachen auch kaufen kann. Filme im Internet, DVD-Nutzung nimmt zu. Und gerade IPTV, also Fernsehen per Internet oder Medieninhalte per Internet zu bekommen, wird es noch einfacher machen, das Fernsehen oder den Medienkonsum zu individualisieren. Das heißt also, ich bestimme, wann, was ich zu welcher Zeit schauen will. Ich will mir also mein Tagesprogramm nicht mehr vom Fernsehprogramm vorgeben lassen. Und es ist ein Trend, den zumindest jüngere Leute auf jeden Fall auch mitmachen. Also die Idee, dass der Tag mit der 20-Uhr-Tagesschau zu Ende ist und dann sozusagen der Abend eingeläutet wird, das ist ein Auslaufmodell und wird meiner Meinung nach nicht mehr lange Bestand haben.
Frank Rosengart vom Chaos Computer Club in Berlin.